Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte intellektuelle Anarchie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 3. September 2025. Intellektuelle Anarchie, das ist das publizistische Credo der Weltwoche. Ich bekomme momentan einige Anfragen aus der Westschweiz aufgrund unserer Neulancierung der La Weltwoche, der Weltwoche auf Französisch mit diesem KI-übersetzten Podcast. Und da werde ich eben gefragt, da will man wissen, was ist eigentlich die Mission, was ist der Auftrag, was ist das Prinzip, das Konzept der Weltwoche? Und ich sage, seit über 90 Jahren intellektuelle Anarchie. Alles ist möglich, aber es muss intelligent sein und sollte den Leser interessieren, die Leserin. Ja, intellektuelle Anarchie, das braucht es in der Demokratie sowieso. Und die Schweiz ist ja eine wohladministrierte Anarchie mit viel zu viel Einheitsbrei, mit viel zu viel Konformismus in der Öffentlichkeit. Wir möchten anregen zum Widerspruch, zum Selberdenken, zur Debatte. Und ich kann das hier unterstreichen. Ich sage das auch unseren Freunden in der Swiss Romande, nämlich, dass jeder Journalist in der Romandie, in der Westschweiz eingeladen ist, bei der Weltwoche mitzumachen, Artikel einzuschicken, Beiträge, Diskussionen zu befeuern, uns zu widersprechen. Wir sind offen für Sie. Schicken Sie die Beiträge an roger.köppel@weltwoche.ch, roger.köppel@weltwoche.ch. Das gilt übrigens auch für die Journalisten in der Deutschschweiz oder in Deutschland. Die Weltwoche ist ein offenes System. Ja, wir bringen auch Meinungen, Standpunkte, provokative Ansichten, aber eben nicht aus der Absicht heraus, hier die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, obwohl sie richtig liegen und nicht falsch gehen, wenn sie sich im Zweifel immer an der Weltwoche orientieren. Ich staune selber, wie oft man richtig liegt, wenn man instinktiv einfach mal das Gegenteil von dem schreibt, was die anderen schreiben. Nun aber zu den Nachrichten des Tages. Liebes Chaos am Arbeitsplatz bei der Firma Nestlé, beim grossen Schweizer Nahrungsmittelkonzern. Der CEO ist mit sofortiger Wirkung gefeuert worden. Grund: eine verheimlichte Liebesbeziehung zu einer anderen Top-Mitarbeiterin des Unternehmens. Das geht nicht. Jetzt in den Medien lesen Sie natürlich alle möglichen bengalischen Beschönigungen und man versucht, das etwas herunterzuspielen. Ich habe jetzt gesehen, da in der NZZ schreiben Sie, Liebe am Arbeitsplatz ist zuerst Privatsache. Nein, Liebe am Arbeitsplatz ist nicht zuerst Privatsache. Am Arbeitsplatz ist das Interesse der Firma entscheidend und nicht das Liebesinteresse der Angestellten. Es kann zwar vorkommen, dass man sich am Arbeitsplatz verliebt, nicht selten, aber dann ist sofort Transparenz herzustellen. Und wenn man als Chef in so eine Situation kommt, ist es natürlich hochgradig heikel. Also dieses Geschwätz, das sei Privatsache, vergessen wir das. Eine Firma ist nicht einfach ein Selbstbedienungs- oder Selbstverwirklichungsplatz für die Angestellten, sondern im Gegenteil, da hat die Firma Vorrang. Und das ist hier genau das Problem, dass eben die Beteiligten bei Nestlé, wenn die Angaben so stimmen, wie wir sie den Medien entnehmen, dass diese Angestellten eben das nicht transparent gemacht haben und so entstehen dann alle möglichen Interessenskonflikte. Das Klima vergiftet sich, das Vertrauen ist gestört, das funktioniert so nicht, geht nicht. Da muss man durchgreifen, aber eben die gutmenschliche Deutung lautet dann immer, ja nein, aber die Liebe und wir dürfen doch nicht und man sollte doch nicht vergessen, das Interesse der Firma regiert am Arbeitsplatz. Alles, was außerhalb der Firma passiert, darf den privaten Interessen gehorchen, aber dort muss es klar sein. China war der Schweiz gegenüber immer freundlich gesinnt. Warum Altbundesrat Ueli Maurer zur Militärparade nach China reist? Erstens, das ist keine Militärparade in China. Allein die Formulierung, die hier von der Neuen Zürcher Zeitung gewählt wird. Auch so ein China-Fresserblatt, diese Formulierung ist nicht passend. Es handelt sich hier um die 80-Jahr-Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs, zur Besiegung der Japaner in Peking. Und da ist Altbundesrat Ueli Maurer offiziell eingeladen von der chinesischen Regierung, weil die Schweiz ein Land ist, das mit China seit vielen Jahrzehnten sehr gute, man könnte sagen, partnerschaftliche Beziehungen pflegt. Die Schweiz war eines der allerersten Länder, das China anerkannt hat, diplomatisch, und das schon zu Zeiten des Revolutionsführers Mao. Wir haben mit China ein Freihandelsabkommen, und China, das muss man einfach immer wieder betonen, China ist ein Land, das im Zweiten Weltkrieg zu den Opfern gehört. Es gab da fürchterliche Gräuel der Japaner, und jetzt gedenken die Chinesen diesem Ereignis und der Beendigung dieses Schreckens, und dazu ist die Schweiz eingeladen. Und dass sich jetzt ein Altbundesrat hier in einer NZZ rechtfertigen muss, das gibt mir einfach zu denken, meine Damen und Herren. Wo sind wir denn? Da sehen Sie, dass eben die Neutralität nicht mehr selbstverständlich ist, dass auch die medialen Pfeiler der Schweiz, und die NZZ darf man dazu zählen, sie ist seit weit über 200 Jahren am Start, publizistisch tätig, ein grosses Unternehmen, auf das wir als Schweizer stolz sein dürfen, aber auch dort hat man im Zuge einer kollektiven Amnesie, eines Gedächtnisverlustes, vielleicht auch einer sich selbst applizierten Hirnwäsche, hat man jetzt einfach die Neutralität als Konzept weggefräst, eskamotiert sozusagen, herausgeschnitten. Und dann kommt es eben so heraus, da muss sich ein Schweizer Ex-Bundesrat rechtfertigen, warum er, was das Selbstverständliche in der Welt ist, natürlich einer solchen ehrenvollen Einladung Folge leistet. So als ob das eine Schande wäre. Schon interessant, lässt hier tief blicken. China im Moment sowieso ein spannendes Land. Es gibt ja diesen Shanghaier Gipfel, der allerdings nicht in Shanghai stattfindet, sondern das ist diese Shanghaier Gruppe für Zusammenarbeit. Und da treffen sich jetzt die Chinesen, die Russen und die Inder, um hier ihre Vision einer multipolaren Weltordnung zu beschwören. Dies natürlich in Absetzung gegenüber dem amerikanischen Präsidenten Trump, der versucht mit seinen Zöllen da die anderen Staaten auf die Linie der Amerikaner zu zwingen, damit der Peitsche, mit der Zollpeitsche den anderen versucht, den Takt einzuimpfen. Das funktioniert bei kleineren Ländern wie der Schweiz. Natürlich, da muss man zu Kreuze kriechen. Aber wenn man es bei Indien macht und sagt, okay, weil ihr Öl abkauft, den Russen knallen wir euch noch 50% Zölle rauf, dann funktioniert das nicht, weil sich damit natürlich die USA selber aus der wirtschaftlichen Weltordnung hinauspeitschen. Also diese multipolare Ordnung, die kontrastiert jetzt mit der Amerika-zentrierten westlichen Ordnung, und die Westler haben irgendwie noch nicht ganz gerafft und gepackt, geistig verarbeitet, dass sie eben nicht mehr allein auf diesem Planeten den Takt durchgeben können. Und wir Schweizer als neutrales Land und die NZZ, die zieht eben jetzt auch oder möchte die Schweiz in diese Richtung ziehen. Wir müssen doch jetzt als Wertegemeinschaft diesen finsteren Autokratien den Meister zeigen, wo der Bartli den Most holt. Davon halte ich überhaupt nichts. Das sind selbstzerstörerische, suizidale, auch überhebliche, riesenzwerghafte Anwandlungen, die nicht fruchten können. Abgesehen davon, wenn wir schon bei diesem Thema sind, immer dieses Gerede von den Autokratien des Ostens. Natürlich sind das Autokratien. Natürlich wird jetzt an dieser Veranstaltung von Xi Jinping die chinesische Geschichte so zurechtgebürstet, dass die Kuomintang, also die Partei von Chiang Kai-shek, die damals einen wichtigen Beitrag leistete, auch gegen die Japaner, das wird jetzt natürlich aus den Bildern wegretuschiert. Natürlich, das sind autokratische, autoritär, vielleicht sogar diktatorisch regierte Staaten, aber das sind eben auch Staaten mit ganz anderen Dimensionen. Und bevor wir uns jetzt da einfach wieder leichtfertig, moralisch erheben darüber und mit dem Zeigefinger wedeln, müssen wir uns fragen, ja, was würde eigentlich passieren, wenn China so regiert würde wie die Schweiz, wenn die einen Bundesrat hätten? Unser System, das würde doch gar nicht funktionieren. Diese Staaten haben gewaltige Probleme, nur schon den Zusammenhalt zu gewährleisten. Das ist natürlich auch ein Nachteil. Das hat enorme Kosten. Damit geht die Freiheit flöten zum Teil. Das ist für die Wirtschaft schädlich. Und anstatt jetzt immer mit dem Finger auf die anderen zu zeigen, meine Damen und Herren, sollten wir doch versuchen, unsere Stärken ernst zu nehmen und auszuleben. Aber das machen wir ja gar nicht. In der Schweiz sehnen sich auch viele nach einer Autokratie, nach einer Soft-Diktatur, nämlich der in Brüssel. Also was soll dieses Gerede, was soll diese Überheblichkeit? Überhaupt keine Berechtigung. Confusion statt Cohäsion. Das Frühfranzösisch überfordert die Primarschüler. Das Zürcher Kantonsparlament will den Französischunterricht auf der Primarstufe abschaffen. Gut. So, meine Damen und Herren, liebe Miteidgenossen, ich muss mich da teilweise korrigieren. Jetzt angesichts da dieser pausbäckigen deutsch-schweizerischen Deutschseligkeit, Schweizerdeutschseligkeit, ertappe ich mich dabei zum Pflichtverteidiger des Frühfranzösischen in den Deutschschweizer Schulen zu werden. Ich weiß, es gibt da viele Probleme, auch im Umfeld, ich kenne das auch aus der eigenen Familie, da gibt es das Argument, ja, dieses Frühfranzösisch bringt nichts. Die Kinder lernen es nicht in der Primarschule und sie vernachlässigen dadurch andere Fächer. Wichtige Schulstunden gehen verloren, auch beim Rechnen hapert es. Und da müssen sie mit 12, 13 dann in der Oberstufe sowieso wieder bei Null anfangen, also abfahren mit diesem Frühfranzösisch, da mit dieser Gutmenschen-Allüre an den Schulen, wo uns da die linken Oberlehrer mit der Brechstange den nationalen Zusammenhalt einträufeln wollen. Das ist so ungefähr das Argument. Und ich habe auch ein gewisses Musikgehör für dieses Argument. Aber, und jetzt müssen wir hier einfach mal krass dagegenhalten, diese Kritiker, diese Skeptiker des Frühfranzösischen übersehen etwas ganz Entscheidendes. Natürlich lernen die Kinder nicht die Sprache vollständig und absolut, aber sie lernen etwas viel Wichtigeres, nämlich, dass es die Schweiz gibt als mehrsprachiges Land. Die Realität des anderen. Und wir Schweizer sind eben in der Mehrsprachigkeit geboren. Und diese Mehrsprachigkeit fordert und fördert die Toleranz. Sie hat uns empfindsame Empfangsantennen eingepflanzt. Das ist eine wichtige Eigenschaft der Schweizer, dass eben keine Sprachgruppe dominiert, sondern Schweizer sein heisst zuhören können. Und Schweizer sein heisst auch in mehreren Sprachen sich unterhalten können, ist ganz etwas Wichtiges. Und anstatt dem Englischen zu huldigen oder diesem Kauderwelsch da auf den Pausenplätzen, da komme ich mir bei meinem Mittagstisch gelegentlich wie ein Fremder im eigenen Reservat vor, das ist der falsche Weg. Und ich plädiere für das Frühfranzösisch. Das ist wichtig, das sind die Luftlinien der nationalen Kohäsion. Und jetzt gerade, wo auch die Weltwoche auf Französisch versucht, sich da an der Diskussion zu beteiligen, weil es eben wichtige Fragen gibt, die die Schweiz zu klären hat, der wir uns zu stellen haben. EU, wie weiter? Wollen wir jetzt NATO, Brüssel? Ist das sozusagen die Richtung? Was bedeutet es, Schweizer zu sein? Was bedeutet es, in der Schweiz zu leben? Die Schweiz, was ist die Schweiz in der heutigen Zeit der sich bekriegenden Raubtiere? Das ist die nationale Konversation, das Gespräch. Und wie wollen wir diese Fragen beantworten, dieses Gespräch führen, wenn wir gar nicht mehr miteinander reden können, wenn sich alle da verabschieden in ihre eigenen Umlaufbahnen? Das ist die Problematik, das ist das Thema. Deshalb rettet das Frühfranzösisch gegen die Selbsteinbunkerung, die sprachliche in der Deutschschweiz, ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir schon bei der Westschweiz sind, bei der Romandie, ich bekomme zahlreiche Zuschriften zu der Migrationsmisere jetzt auch in der Westschweiz. Und das muss man, glaube ich, schon sehr, sehr ernsthaft anschauen. Ich bekomme da interessante Angaben von Leuten aus der Romandie, die mir erzählen, wie sich eben das Bild verändert hat, wie sich auch eine Drogenszene ausbreiten konnte, in der jetzt also nicht die Retos, die Ulis und die Françoise den Ton angeben, sondern mit unbezweifelbarem Migrationsvordergrund Leute aus anderen Kulturen hier den Markt beherrschen. Und eben die Szenen, die wir in Lausanne gesehen haben, in vielen anderen Städten und Gemeinden, spiegelt sich das, bildet sich das auch ab. Und wir müssen in der Schweiz schon auch aufpassen, dass wir uns da nicht hineinziehen lassen in dieses absolute Migrationsdebakel, das wir in der Europäischen Union um uns herum leider immer wieder festzustellen haben. Dies also ein wichtiger Punkt jetzt hier, wenn wir schon bei der Romandie sind, bei der Westschweiz. Weitere Themen des Tages. Friedrich Merz spricht sich für einen Ukraine-Gipfel in Genf aus. Ja, wunderbar, aber die Schweiz hat diesen Gipfel nicht verdient, weil sie ihre Neutralität teilweise preisgegeben hat gegenüber Russland im Ukraine-Krieg. Und es wäre auch unverdient für unseren Außenminister Ignazio Cassis, der leider, muss ich sagen, eine schlechte Figur macht. Ein Außenminister, der im Begriff ist, einerseits die Schweiz der EU zu unterwerfen, mit seinem Monstervertrag, mit seinem Vertragsungeheuer von über 2200 Seiten, und gleichzeitig war er auch ganz vorne dabei, die Neutralität der Schweiz zu ritzen. Ueli Maurer übrigens auch im Tagesanzeiger da auf der Rechtfertigungsbank. Starinvestor kritisiert Trumps Wirtschaftspolitik. Der Hedgefonds-Milliardär Ray Dalio schlägt Alarm. Trump drohe mit seinen Eingriffen, die US-Wirtschaft ins Wanken zu bringen und gefährde den Dollar. Außerdem seien autokratische Tendenzen da zu beobachten. Das stimmt. Trump macht das Gleiche wie die von ihm kritisierten Linken. Er geht jetzt auf George Soros los und andere, die ihm politisch nicht passen, macht also Hexenjagden. Wir sind sehr gespannt, wie sich die Situation in den USA entwickelt. Ich bin kein Anti-Trump-Mann, ein Anti-Trump-Journalist, der quasi schon reflexhaft dem Präsidenten da an die Gurgel springen möchte. Das nicht. Ich bin Anti-Anti-Trump. Ich finde auch, dass Trump viele Dinge macht, die zeigen, dass er ein besseres Verständnis der Wirklichkeit hat als die Vorgängerregierung Biden. Das allerdings heißt nicht, dass das alles richtig wäre oder dass man sich hinter das stellte, was er tut. Wir versuchen das einfach ohne Moralismus sachlich, nüchtern zu analysieren. Und wenn wir schon bei Donald Trump sind, dann müssen wir auch von Woody Allen sprechen. Woody Allen, der 89-jährige Schauspieler und Regisseur, hat ein tolles Interview gegeben im Podcast von Bill Maher, den ich auch schon live gesehen habe im CBS-Studio damals in Los Angeles. Und sie unterhalten sich über Trump. Und Woody Allen hat Trump kennengelernt bei den Aufnahmen einer Celebrity-Show, in der Woody Allen Regie geführt hat. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich Ihnen hier keinen Unsinn erzähle oder was in einem Film von Woody Allen, in dem Trump eine Rolle spielte. Wie auch immer, auf jeden Fall saß Woody Allen hinter der Kamera, hatte die Gelegenheit, Trump vor der Kamera anzuschauen, und er sagt, er ist ein grossartiger Schauspieler, hat Charisma vor der Kamera, eine absolute Begabung mit Showtalent, und er könne es überhaupt nicht verstehen, dass Trump in die Politik eingestiegen sei, denn er habe sich doch mit lauter angenehmen Dingen beschäftigt, die einen entspannen. Zum Beispiel sei er Jurymitglied bei Schönheitswettbewerben gewesen, habe sich da mit der Casino-Welt auseinandergesetzt, mit dem Showbusiness. Wie um alles in der Welt könne es so jemanden in die Politik verschlagen? Und dann hat Woody Allen noch hinzugefügt, er würde heute auch sehr gerne Regie führen bei der Reality-TV-Aufführung von Donald Trump, und er würde ihm dann auch ein paar Anweisungen geben, aber das sei leider unmöglich. Er als Demokrat teile zu 95-99% politisch nicht, was Trump mache, aber als Show-Persönlichkeit respektiere er ihn. Woody Allen mit einer interessanten Wortmeldung zurzeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ich melde mich gleich zurück mit der internationalen Ausgabe. Ihnen allen einen wunderschönen guten Tag.